Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Wir haben zur letzten Folge zwei spannende Hörerfragen bekommen und auf diese möchte ich am Anfang kurz eingehen. Die erste Frage war, ob sich in der Schwerelosigkeit etwas an der Menstruation ändert. Und das ist eine Frage, die tatsächlich auch Raumfahrtagenturen lange nicht beantworten konnten, denn im ersten Jahrzehnt der Raumfahrt gab es eigentlich nur männliche Astronauten. Man wusste also wirklich nicht, wie Menstruation in der Schwerelosigkeit ablaufen wird. Und es gab zumindest Theorien, dass das ein Problem werden könnte, dass tatsächlich das Blut irgendwie im Körper bleibt und dort zu gesundheitlichen Problemen führen könnte. Und diese Frage konnte wirklich erst beantwortet werden, als sich die erste Frau für etwas längere Zeit in der Schwerelosigkeit befunden hat. Und die beruhigende Antwort ist tatsächlich, dass es scheinbar keine Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf die Menstruation gibt. Mittlerweile haben 38 Frauen die ISS für etwa 6 Monate besucht und soweit ich zumindest herausfinden konnte, gibt es keine Berichte darüber, dass dort mal irgendwelche Komplikationen aufgetreten sind. Es scheint tatsächlich so zu sein, als würde der Zyklus auch in der Schwerelosigkeit normal funktionieren. Die zweite Frage war, wie es denn mit Fortpflanzung aussieht. Also quasi, können wir in der Schwerelosigkeit Kinder bekommen? Und darauf kann ich keine so eindeutige Antwort geben, denn es wurde noch nie probiert. Es ist bisher noch niemand im All schwanger geworden und wir haben dazu quasi kaum Studien. Deswegen ist diese Frage nicht einfach zu beantworten. Es wurden sich aber schon sehr viele Gedanken darüber gemacht, was denn für potenzielle Gefahren auftreten könnten und wie das Ganze eventuell ablaufen könnte. Aber so wirklich wissen tut es niemand. Und es gibt wirklich einen Haufen von möglichen Problemen. Und im Endeffekt werden wir es, ähnlich wie bei der Menstruation, wirklich erst wissen, wenn wir es ausprobieren und beobachten. Aber meines Wissens nach sind da auch aktuell keine Studien geplant und es ist auch tatsächlich unter irgendwelchen Gesetzen quasi in Anführungszeichen verboten, daran Experimente zu machen. Das heißt, es ist sogar wahrscheinlicher, dass wir irgendwann mal eine ungewollte Schwangerschaft erleben, bei der wir es dann zwangsweise beobachten, als dass dazu ernsthaft eine Studie gemacht wird. Also die kurze Antwort ist, wir wissen nicht, wie und ob eine Schwangerschaft im All funktionieren kann. Wenn Interesse besteht, dass ich die ganzen unbekannten Faktoren und die Vermutungen, die es so gibt, nochmal ausführlich erzähle, dann schreibt uns da gerne, dann mache ich da nochmal eine separate Folge drüber. Gut, kommen wir nun aber zum eigentlichen Thema dieser Woche. Wir haben uns ja in den letzten Folgen intensiv mit dem Thema Schwerelosigkeit beschäftigt. Ja, was eigentlich eine Folge werden sollte, ist schon wieder ausgeartet und es gibt so viel spannende Sachen zu erzählen, dass aus ursprünglich mal einer Folge zur Schwerelosigkeit nun eigentlich ein ganzer Monat geworden ist. Ja, wir haben uns in den letzten 3 Folgen angeschaut, was Schwerelosigkeit ist, was wir für besondere Materialien in ihr herstellen können und wie sie auf den Körper wirkt. Und mit der heutigen Folge wollen wir quasi den Schwerelosigkeitsmonat Oktober abschließen. Und eine Sache, zu der ich relativ wenig erzählt habe, ist, wie denn konkret der Alltag in der Schwerelosigkeit aussieht und was sich an typischen alltäglichen Dingen für uns Menschen ändert, wenn wir scheinbar keine Schwerkraft mehr spüren. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum diese Frage gerade in dieser Woche so gut passt, denn es fliegt der nächste deutsche Astronaut zur ISS. Ja, bisher gab es erst 11 Deutsche im Weltall und 3 davon haben die ISS betreten. Der letzte war Alexander Gerst 2018 und nun wird es Zeit für den nächsten deutschen ESA-Astronauten zur ISS zu fliegen. Das ist Matthias Maurer. Er ist Materialwissenschaftler. Ja, Astronauten sind ja nicht ihr Leben lang Astronauten, sondern haben vorher ja immer schon irgendein Studium absolviert. Alexander Gerst zum Beispiel war Geowissenschaftler. Wir haben ja auch vor 2 Folgen gelernt, dass auf der ISS an vielen neuen Materialien geforscht wird und das wird eine seiner Hauptaufgaben sein. Er ist seit 13 Jahren bei der ESA und bereitet sich seit etwa 6 Jahren auf diese Mission vor. Und jetzt ist es soweit, er wird zur ISS fliegen und je nachdem, wann ihr diese Folge hört, könnt ihr das Ganze sogar theoretisch noch live mitverfolgen. Diese Folge kommt am Freitag, den 29.10. raus und er wird am Sonntag, den 31.10. starten. Falls ihr das also noch rechtzeitig hört, das ist sicherlich spannend mitzuverfolgen, Der Launch ist allerdings schon um 8.20 Uhr morgens. Das heißt, man müsste dann am Sonntag etwas früher aufstehen, um das mitzuverfolgen. Aber wem das zu früh ist oder wer das jetzt später hört, das Wichtige ist ja vor allem dieser 6-monatige Aufenthalt auf der ISS, in dem er viel spannende Forschung machen wird und in dem er natürlich aber auch einen, in Anführungszeichen, ganz normalen Alltag haben wird, so wie jeder von uns. Und wie dieser Alltag von Matthias in den nächsten 6 Monaten aussehen wird, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wir fragen uns also heute, wie sieht der Alltag auf der ISS aus? Ja, und in seiner Essenz unterscheidet sich der Alltag auf der ISS eigentlich kaum von dem Alltag hier auf der Erde. Denn Astronauten haben natürlich die gleichen Grundbedürfnisse wie wir. Sie müssen essen, trinken, auf Toilette gehen, schlafen und etwas für die Körperhygiene tun. Und all das tun sie natürlich auch und dafür haben sie auch tatsächlich einen geregelten Tagesablauf. Der große Unterschied ist halt nur, dass sie das alles in dem konstanten Zustand der Schwerelosigkeit machen müssen. Und das sorgt für ein paar Herausforderungen. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an und dafür begleiten wir jetzt mal einen Astronauten, also zum Beispiel Matthias Maurer, bei einem typischen Tag auf der ISS. Ja, und ein Tag beginnt damit, dass man aufwacht. Irgendwann klingelt der Wecker und da kommen wir schon zum ersten Problem. Denn was für eine Zeit herrscht denn eigentlich auf der ISS? Ich meine, wir Menschen hier auf der Erde haben unseren klassischen 24-Stunden-Rhythmus, der sich an der Eigenrotation der Erde orientiert. Die ISS fliegt aber alle 90 Minuten einmal um die Erde, was auch dazu führt, dass sie alle 90 Minuten einen neuen Sonnenaufgang erleben. Sie haben also pro 24-Stunden-Tag 16 Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Sie können sich also nicht am Sonnenlicht orientieren, sonst hätten sie 90 Minuten Tage und würden wahrscheinlich komplett durcheinander kommen. Darauf wurde verzichtet. Ja, und es wurde dann einfach mal festgelegt, dass auf der ISS Standard London Time herrschen soll. Und daran wird sich insgesamt orientiert. Das heißt, wenn es in London 6 Uhr morgens ist, klingeln bei den Astronauten auf der ISS die Wecker und der Tag beginnt. Ja, und die erste Stunde, nachdem der Wecker geklingelt hat, die ist den Astronauten in Anführungszeichen freigestellt und sie können in dieser Zeit ihre typische Morgenroutine machen. Und die sieht schon etwas anders aus, als wie wir es hier auf der Erde kennen. Es gibt zum Beispiel auf der ISS keine Dusche. Das Ding ist nämlich, das Wasser würde nicht nach unten fallen, so wie wir das hier kennen, sondern es würde, wenn es aus dem Duschkopf kommt, zu einem großen Ball werden, der dann da vor sich hinschwebt. Und dafür gibt es auch tatsächlich jetzt keine große Lösung oder so mit irgendwelchen Ventilatoren, sondern es ist tatsächlich so, dass es einfach keine Dusche gibt und sich Astronauten wirklich nur mit Waschlappen und Handtüchern waschen. Denn, und das ist dann wiederum ganz praktisch, Wasser haftet gerne an irgendwelchen anderen Oberflächen. Sei es also der menschliche Körper oder sei es ein Handtuch. Wenn man da ein bisschen Wasser aus seinem Schlauch draufdrückt, dann haftet das an dem Handtuch und man kann sich damit irgendwie ein bisschen sauber rubbeln. Es gibt dann auch speziell entwickelte Shampoos und Seifen, aber von der Grundidee funktioniert das Waschen schon genauso wie hier auf der Erde. Zumindest wie wenn man sich hier auf der Erde mit Handtuch, Wasser und Seife wäscht. Gut, und wo wir gerade quasi im Bad sind, kann man vielleicht kurz über den Toilettengang sprechen. Ja, das ist in Anführungszeichen so ein kleines Tabuthema oder es wird nicht viel drüber gesprochen. Aber natürlich müssen auch Astronauten zur Toilette. Und da geht's aber schon los. Es ist tatsächlich so, dass aufgrund der Schwerelosigkeit Astronauten nicht so wirklich einen Harndrang verspüren. Das liegt halt daran, dass die Flüssigkeit in der Blase nicht von der Schwerkraft nach unten gezogen wird und dort das Gefühl auslöst, auf Toilette zu müssen, sondern die Flüssigkeit in der Blase schwebt quasi in der Mitte. Und sie würden es quasi erst merken, wenn es dann schon zu spät ist. Das heißt, es gibt wirklich geregelte Abläufe, wann, wer, wie oft auf Toilette geht, damit es dazu keinen Unfällen kommt. Und auch der Toilettengang selbst ist anders als hier, denn es ist halt so, man kann die Flüssigkeit jetzt nicht einfach irgendwo reintun und sie fließt von sich aus ab. Sie würde sich auch da wieder nur in der Luft zu einer Kugel formen, die dann da einfach so vor sich hinschwebt. Das heißt, die Toilette ist ein bisschen umgebaut und im Endeffekt arbeitet man mit Saugvorrichtungen. Also ganz runtergebrochen ist die Toilette quasi ein großer Staubsauger. Ist nicht ganz so komfortabel wie hier auf der Erde, aber es funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Ja, es ist auch übrigens so, dass der Urin der Astronauten komplett recycelt wird. Das ist jetzt auch keine schöne Vorstellung, aber es ist nur logisch, denn jedes Kilogramm, was man nach oben schickt, ist verdammt teuer. Und Wasser ist etwas so Grundlegendes und auch etwas, was wir Menschen sehr viel brauchen, sodass man nicht immer noch Wasser nachschicken möchte und wieder Urin irgendwie zur Erde zurückschickt und verglühen lässt, sondern man möchte alles recyceln, was geht. Das heißt, es gibt ein sehr aufwendiges Filterungs- und Recycling-System, was aus dem Urin wieder nutzbares Wasser macht. Gut, das war also so die Morgenroutine im Bad. Und bevor es so richtig losgeht mit der Arbeit, will ein Astronaut vielleicht auch noch etwas frühstücken. Ja, und Essen und Trinken funktioniert nicht so viel anders, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Es ist tatsächlich so, dass so Schluckprozesse immer noch gut genug funktionieren, dass man normal essen und trinken kann. Das waren tatsächlich auch am Anfang der Raumfahrt Bedenken, dass wir vielleicht gar nicht richtig trinken oder essen könnten, was natürlich ein Riesenproblem gewesen wäre. Aber es ist zum Glück so, dass die Muskeln in unserem Körper stark genug sind, um auch in der Schwerelosigkeit normal essen und trinken zu können. Ja, getrunken wird Wasser und das Essen kommt in so kleinen Tüten. Und da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt manches Essen, das ist so fertig. Manches muss erst rehydriert werden. Da wurde wirklich auf der Erde dem die Flüssigkeit entzogen, um es leichter und kompakter zu machen. Und auf der ISS wird es dann rehydriert. Und auch da muss man sagen, ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten wirklich viel passiert. Viele haben vielleicht noch diese Vorstellung von Astronautenessen, dass das irgendwelche nicht identifizierbaren Breie in Tüten sind oder so. Das hat sich alles gebessert. Es kommt zwar immer noch in Tüten, aber mittlerweile sind es wirklich normale Sachen wie Früchte, Nüsse, Gemüse, all das kann man in Anführungszeichen normal da oben essen. Normal aber auch nur in Anführungszeichen, denn zum einen ist es so, da man viel mehr Blut und Flüssigkeit im oberen Körper und Kopf hat, schmeckt man weniger. Das ist zu vergleichen, wie dass man weniger schmeckt, wenn man eine Erkältung hat. Das heißt, das Essen wird tatsächlich einfach stärker gewürzt, damit man noch irgendwas schmeckt. Und zum anderen ist der Prozess des Essens ein anderer und der ist vielleicht sogar echt cooler als hier auf der Erde, denn sie haben da nicht irgendwie Teller oder so, auf dem das Essen liegt, denn das Essen würde halt von sich aus gar nicht auf diesem Teller liegen, beziehungsweise relativ schnell davon wegschweben. Sondern es ist einfach so, dass wenn sich ein Astronaut zum Beispiel irgendwie einen Taco oder so zum Mittag macht, dann kann er den einfach vor sich in der Luft loslassen und er bleibt da schweben. Das heißt, man legt sein Essen einfach vor sich in der Luft ab. Also diese drei Mahlzeiten am Tag sind wirklich ein großes Highlight für die Astronauten. Nach Frühstück und Morgenroutine geht es dann an die eigentliche Arbeit. Ja, die Astronauten sind ja nicht zum Spaß da oben, sondern es gibt einen Haufen an Experimenten, die da oben durchgeführt werden wollen. Und genau deswegen sind die Astronauten ja auch da oben. Das heißt, den Großteil ihres Tages führen sie Experimente durch, bereiten Experimente vor, die dann teilweise auch über Nacht automatisch laufen und sind dabei auch im konstanten Kontakt mit irgendwelchen Bodenstationen, die ihnen Anweisungen geben und. Im Schnitt arbeitet ein Astronaut pro Tag etwa 6,5 Stunden an Experimenten. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht allzu viel, aber man muss halt auch die ganze Station irgendwie am Leben erhalten und oft auch Dinge reparieren oder austauschen oder auch einfach generell haushalten, was auch alles etwas länger dauert. Nachdem sie also 6,5 Stunden Wissenschaft gemacht haben und nochmal Mittag gegessen haben, geht es an den letzten großen Teil an Arbeit, den sie pro Tag erledigen müssen. Und das ist Sport. Ich hatte ja in der letzten Folge schon erzählt, dass sich in der Schwerelosigkeit Muskelmasse und Knochendichte sehr viel schneller verringern als hier auf der Erde. Und dem will man natürlich, so gut es geht, entgegenwirken. Und das geht auch, allerdings nur, indem man jeden Tag 2,5 Stunden Sport macht. Tja, und Sport zu machen ist gar nicht so einfach in Schwerelosigkeit. Denn hier auf der Erde ist ja der Standard, irgendwie Gewichte zu heben. Und was macht man da? Man hebt etwas entgegen der Schwerkraft und muss dadurch Arbeit aufwenden, die im Endeffekt in den Muskeln landet. Auf der ISS, in der Schwerelosigkeit, da kann man zwar ein Objekt hochheben, aber es kommt nicht wieder runter. Man kann nicht so richtig klassisch mit einem Gewicht trainieren. Das ist aber zum Glück kein allzu großes Problem, denn es gibt auch noch andere Kräfte, mit denen man seine Muskeln anstrengen kann. Das sind hauptsächlich so elastische Kräfte. Ja, man kennt das auch hier von der Erde. Es gibt so im Endeffekt große Gummibänder, mit denen man auch Sport machen kann. Und genau das wird im Endeffekt auf der ISS genutzt. Und diese Kraft, mit der sich das Gummiband wieder zusammenzieht, das ist halt die Gegenkraft, die sie spüren und mit der sie ihre Muskeln aufbauen können. Es gibt auch noch ein Laufband, an das man sich quasi festbinden kann, sodass man wirklich auch auf diesem Laufband bleibt. Und auch so ein klassisches Fahrrad-Sportgerät. Ja, und an diesen verschiedenen Geräten muss wirklich jeder 2,5 Stunden des Tages trainieren, um dem Muskelschwund entgegenzuwirken. Es werden quasi gar keine neuen Muskeln aufgebaut. Man verhindert nur, dass sich die vorhandenen abbauen. Aber nachdem man das dann geschafft hat, ist quasi Feierabend angesagt. Astronauten haben tatsächlich am Ende des Tages auch noch ein paar Stunden Feierabend. Und diese nutzen sie, um Abend zu essen, mit ihrer Familie zu telefonieren, teilweise tatsächlich auch einfach mal eine DVD zu gucken oder so, um sich abzulenken. Internet gibt's auch da oben. Das heißt, sie sind auch teilweise auf Social Media aktiv. Gerade auf Twitter sind viele Astronauten relativ aktiv und teilen spannende Einblicke und wahnsinnige Bilder der Erde. Und das ist quasi die Überleitung zur liebsten Feierabendaktivität jedes Astronauten, soweit ich weiß. Und das ist in dem großen Fenster, in der sogenannten Cupola, auf die Erde zu schauen. Ja, man blickt aus 400 Kilometern Höhe auf die Erde und umrundet sie in 90 Minuten. Das muss ein unfassbar genialer Blick sein und ein unfassbar tolles Erlebnis. Und wie gesagt, jeder Astronaut beschreibt das als seine Lieblingsbeschäftigung. Und es soll auch ein wirklich weltbildveränderndes Erlebnis sein. Tja, und am Ende des Tages muss geschlafen werden. Doch auch das Schlafen funktioniert anders in der Schwerelosigkeit, denn hier auf der Erde legen wir uns in unser Bett, wir werden nach unten gezogen und wir legen die Decke über uns und so schlafen wir. All das würde in der Schwerelosigkeit nicht funktionieren, wir würden einfach wegschweben. Und deswegen schlafen Astronauten in Schlafsäcken, die sie dann noch mit Gurten an der Wand festschnallen. Ja, man muss sich also wirklich festschnallen, um nicht beim Schlafen irgendwie davon zu schweben. Und was tatsächlich auch wichtig ist, ist, dass in der Schlafkabine ein Ventilator vorhanden ist, der für Luftzirkulation sorgt. Denn wäre das nicht so, dann würde man am Ende der Nacht in einer Art CO2-Blase schlafen, denn der Körper verarbeitet Sauerstoff zu CO2 und das würde nicht wie hier auf der Erde nach oben steigen. Und das würde wirklich dafür sorgen, dass man sich immer mehr in so eine Art CO2-Blase einhüllt und am Ende zu wenig Sauerstoff bekommt. Ja, und so an irgendeiner Wand festgezurrt schläft ein Astronaut dann etwa 8,5 Stunden, um am nächsten Tag das Ganze von vorne zu beginnen. Okay, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Wir haben uns heute gefragt, wie sieht der Alltag auf der ISS aus? Und haben festgestellt, Astronauten haben genau die gleichen Grundbedürfnisse wie jeder andere Mensch auch. Das ist auch nicht groß überraschend. Aber das Erfüllen dieser Grundbedürfnisse, das sieht dann teilweise schon deutlich anders aus als hier auf der Erde. Der Hauptfaktor ist die Schwerelosigkeit. Die verhindert oft, dass wir Prozesse so durchführen können, wie wir sie auf der Erde kennen. Und das verlangt dann oft nach kreativen technologischen Einfällen, um den Astronauten den Alltag möglichst einfach zu gestalten, damit sie genug Zeit und Muße haben, um all die spannenden Experimente durchzuführen, die im Endeffekt das Leben im All und auch das Leben hier auf der Erde nachhaltig verbessern könnten. Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Falls ihr Fragen zu irgendetwas habt, das ich in der Folge erzählt habe, oder falls ihr generelle große Fragen zum Thema Physik, Astronomie oder Raumfahrt habt, dann schreibt die uns gerne. Entweder per Mail an allwissen.podcast@gmail.com oder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.